Deutschlandfunk. Der Tag.
Das ist schon wirklich enorm, dass wir hier für den Rückenwind auch von den Wählerinnen und Wählern bekommen haben. Aber ich will an der Stelle auch sehr, sehr klar sagen, natürlich ist das auch Rückenwind und Unterstützung für die Regierung. Ich glaube, dass wir einen neuen Stil auch wirklich in Schleswig-Holstein geprägt haben.
Daniel Günther, die erste Rede, kurz nachdem klar gewesen ist, dass die CDU die Wahl gewonnen hat in Schleswig-Holstein. 43% und ein paar Gequetschte. Und er spricht auch schon einen Punkt an, der interessant ist. Ein neuer Stil für die Regierung. Wir erinnern uns kurz, die Jamaika-Koalition ist ja vor einigen Jahren im Bund ordentlich gescheitert. In Schleswig-Holstein hat sie aber eben funktioniert, obwohl viele das gar nicht gedacht hätten. Rechnerisch bräuchte die CDU nach ihrem Wahlerfolg nur noch einen weiteren Koalitionspartner. Aber Daniel Günther will auf jeden Fall Gespräche führen mit den Grünen und der FDP. Diese Politik der Mitte ist ja fast schon sein Markenzeichen und soll es offenbar auch bleiben. Wie sieht denn eigentlich die Bundes-CDU diesen Wahlerfolg? Und erlebt die politische Mitte vielleicht eine Renaissance? Das ist eins unserer Themen. Außerdem widmen wir uns der Rede von Olaf Scholz. Ist ausgestrahlt worden am Wahlabend, gleichzeitig ein historisch wichtiges Datum für Deutschland. Dieser 8. Mai 1945 hatte die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bedingungslos kapituliert.
Präsident Putin setzt seinen barbarischen Angriffskrieg sogar mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gleich. Das ist geschichtsverfälschend und infam. Dies klar auszusprechen, ist unsere Pflicht.
Hohe Erwartungen an diese Rede, nur was bleibt denn hängen davon? Was hat Scholz gesagt bzw. nicht gesagt? Wir versuchen das zu analysieren. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Und wir kommen direkt zu den 8 Minuten, die man gestern entweder direkt im Fernsehen verfolgen konnte oder hören im Radio oder auch heute im Netz noch nachhören konnte. 8 Minuten Ansprache vom Kanzler, von Olaf Scholz an uns BürgerInnen. Er hat sich erklärt, er hat gesprochen über die Ukraine, er hat gesprochen über Waffenlieferungen, er hat auch gesprochen über diesen für Deutschland historisch wichtigen Tag, den 8. Mai 1945, und den Bezug hergestellt zum aktuellen Krieg in der Ukraine, den Krieg, den Russland eben angefangen hat und seit vielen, vielen Wochen weiterführt. Wir wollen uns diese Rede nochmal ein bisschen genauer angucken, fragen uns, was davon hängen bleibt, und das haben wir zusammen gemacht mit dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, mit Stefan Detjen. Stefan, welche Erwartungen hat es denn eigentlich gegeben an diese Rede? Frage ich auch deshalb, weil man bei Scholz ja immer ein bisschen mitdenken muss, dass er jetzt den Ruf hat, nicht so der allerbeste Kommunikator zu sein, und dass solche direkten Ansprachen von KanzlerInnen in Deutschland ja auch die Ausnahme sind.
Ja, ich glaube, vor allen Dingen Letzteres ist natürlich richtig. Wenn wir den Begriff Fernsehansprache hören, dann denken alle, das ist was ganz Seltenes. Und das stimmt ja auch. Angela Merkel, weil du jetzt gerade Kanzlerinnen gesagt hast, beide gemeint hast, die hat in ihren 16 Jahren Amtszeit genau eine Fernsehansprache gehalten. Das war die zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Große Erwartungen, und die wurde dann auch als eine sehr bedeutende, von vielen geradezu historische Ansprache gewertet, dass sie sich in dieser spezifischen Situation damals mit diesem Appell, nehmen Sie es ernst, es ist ernst, an die ganze Bevölkerung gewandt hat. Olaf Scholz, jetzt allein in diesem Jahr schon die zweite Ansprache, die erste am Abend des russischen Überfalls auf die Ukraine, am 24. Februar, jetzt die nächste, und wir haben das gesehen, trotzdem riesige Erwartungen. Der Kanzler nutzt dieses immer noch seltene, ganz besondere Format. Was hat er uns denn zu sagen? Kommt da jetzt was Neues, neue Tonlage, Ankündigung vielleicht von neuen Waffenlieferungen, Flugzeuge, was auch immer man das da hätte erwarten können? Und ich glaube, da hat sich die Spannung dann aufgemacht, weil, nehme ich jetzt mal vorweg, was Neues war eigentlich nicht dabei.
Okay, das heißt, für dich gibt es ja schon eine Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich hätte erwarten können oder was vielleicht eben auch erwartet wurde von so einer Rede, und dem, was dann unterm Strich bleibt. Ich nenne es jetzt einfach mal das Substanzielle. Ist das richtig beschrieben, das Missverhältnis?
Ja, Die Erwartung ergibt sich sozusagen aus einer Tradition in Deutschland, eben dieser Tradition, dass sowas ein ganz seltenes Format ist. Und deshalb wurde das, haben die Fernsehsender ihr Programm geöffnet, wir haben das im Deutschlandfunk in unsere Wahlsendung reingespielt, in der ARD. Die Anne-Will-Sendung hat sich ganz mit diesem Thema Fernsehansprache des Bundeskanzlers beschäftigt. Also das ist diese Erwartung. Nun ist natürlich jede Bundeskanzlerin, jeder Bundeskanzler frei, dieses Instrument so zu nutzen, wie sie oder wie er das selber will, solange dann Fernsehsender und Radiosender das mitmachen. Ich würde mal sagen, wenn der Olaf Scholz in der Taktung und dann auch mit der Substanz wie gestern weitermacht, dann werden sich manche überlegen, ja, öffnen wir dafür dann nochmal zur Primetime unsere Programme oder wird das dann irgendwie sowas, was man halt ab und zu hört und dann ist das am Ende sowas wie der Videopodcast von Angela Merkel. Das hat die ja jede Woche gemacht. Das wurde mal mehr oder weniger wahrgenommen. Das hat sie selber genutzt, um mal über dieses und jenes zu sprechen, Entwicklungspolitik und manchmal über Weltlage und manchmal über Frauen, über Menschen mit Behinderungen und so weiter. Und mal ging das in die Nachrichten rein und mal ist das auch ziemlich verpufft und dieser Vorwurf, die Kanzlerin, der Kanzler kommunizieren nicht genug, naja, das ist vielleicht das, was dann vielleicht wirklich jeden trifft und es geht am Ende dann doch um die Substanz. Was wird gesagt und wie wird es genau gesagt?
Ja, dann lass uns doch auf diese beiden Sachen nochmal eingehen. Also was wäre denn an Substanziellem hätte da sein müssen, beziehungsweise was war eben nicht da?
Naja, substanziell wäre zu erwarten gewesen, und ich glaube, das haben auch die meisten erwartet, dass er sich nochmal in einer neuen Art und Weise etwa zum Thema Waffenlieferung oder dem, was wir als schwere Waffen beschreiben, äußert, dass er das konkretisiert zum Beispiel. Wir liefern jetzt, was Neues wäre gewesen, wenn er zum Beispiel gesagt hätte, wir werden Leopard 1 Panzer liefern. Aber das ist ja alles nicht gekommen. Da hat er nochmal den Begriff von schwerem Gerät verwendet. Er hat seine Politik nochmal begründet, hat da Maßstäbe der Politik genannt. Das hat sich alles im Grunde im Rahmen dessen bewegt, was wir von ihm kannten, was wir auch von ihm kennen, seitdem er, ich würde mal sagen, so eine Art Informationsoffensive gestartet hat, vor 2 Wochen mit einem sehr langen Spiegel-Interview. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass viele gesagt haben, jetzt haben wir ihn verstanden. Da war dann dieses Motiv der Warnung vor Eskalationen des Krieges, vor einem Atomkrieg nochmal drin. Da haben viele gesagt, okay, das nimmt er wirklich so ernst, jetzt haben wir es verstanden. Aber das ist diese ganze Motivlage gewesen, die da drin war. Jetzt war es natürlich, haben ja auch manche gesagt, es war eine Ansprache zu einem ganz besonderen Gedenktag, zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges. Aber da würde ich jetzt sagen, da hat ein Bundeskanzler viele Möglichkeiten, sich auch in so einem traditionellen Rahmen zu äußern. Der kann Reden halten, der kann Kränze niederlegen, der kann ein langes Interview geben, der kann irgendwo auftreten, so wie der Bundespräsident das gemacht hat, beim DGB-Bundeskongress und da seine Gedenkrede zum Jahrestag des Kriegsendes gehalten. Und wenn sich ein Kanzler dann aber entscheidet, diesen Formatbruch zu machen, ein ganz außergewöhnliches Format zu wählen, dann muss er eben mit solchen Erwartungshaltungen leben und auch mit dem Vorwurf, die hat er dann nicht erfüllt.
An dem Punkt möchte ich dann doch noch mal nachfragen, Stefan. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier die Anwältin von Olaf Scholz wäre, ne? Aber es ist ja auch immer mal wichtig, noch mal,
dass. Nein, das ist ja gut, dass wir da, weil ich jetzt auch eine Position einnehme.
Ja, genau, genau. Und an dem Punkt können wir ja weiter diskutieren. Genau. Also du hast ja gerade gesagt, was Substanzielles, oder du hast vorher auch die Art der Politik ja angesprochen. Die Art, wie er über die Art Politik zu machen kommuniziert, die ist ja nicht spektakulär, das weiß man ja. Also warum ist man davon ausgegangen, dass er vielleicht etwas Spektakuläres bekannt gibt, wenn man doch eigentlich weiß, dass seine Politik das gar nicht hergibt?
Na, die Politik an sich, die hat ja genügend Spektakuläres hergegeben. Wenn er sich zum Beispiel am 27. Februar, das war der Tag der Bundestagssondersitzung, gut, da hat er im Bundestag gesprochen, aber wenn er da auch nochmal das Format einer Fernsehansprache gewählt hätte, an einem Tag, den er selber mit dem Begriff der Zeitenwende, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, aber auch auf eine spektakuläre Wende in der eigenen Politik, wenn er da nochmal das Format der Fernsehansprache gewählt hätte, um zu sagen, ich habe jetzt hier wirklich was Neues, denn wir machen jetzt eine ganz andere Politik, wir haben Entscheidungen getroffen, die hat es in Deutschland so noch nicht gegeben, Waffenlieferungen unmittelbar in Krisengebiete hinein, aber die ist auch für meine Partei, die ist für die Regierung etwas, was wir so nicht geplant hatten, was man so auch nicht von uns erwartet hat. So, dann wäre das was anderes gewesen. Jetzt nutzt er dieses Instrument der Fernsehansprache in einer Situation, wo er in der Tat unter einem hohen Erklärungsdruck steht und das einbettet in das Instrument, in die Fülle der Instrumente, die ein Bundeskanzler in so einer Situation hat. Der kann Fernsehinterviews geben, der hat den Schreibtisch voller Einladungen, wo er Reden halten kann und die Kameras, die Journalisten kommen und hören sich das ganz genau an. Er kann in die Bundespressekonferenz kommen. Das ist was, das machen Kanzler immer wieder mal, aber jetzt auch nicht alle Tage. Also da gibt es viele Formate und ich wollte eben nochmal rausarbeiten, dieses Format der Fernsehansprache ist eines, das für ganz besondere Situationen, ganz besondere Momente sozusagen in unserem Bewusstsein verankert ist. Und da mache ich jetzt den Punkt und sage, da hat er nicht geliefert. Ich weiß, dass man es anders sehen kann. Mhm. Und vielleicht verändert ja dieser Bundeskanzler, vielleicht verändert Olaf Scholz dieses Mittel der Fernsehansprache. Und wir hören in 2 Monaten die nächste von ihm, ich weiß es nicht, zu welchem Thema. Und er nutzt dieses Instrument viel häufiger, ganz anders, als seine Vorgängerin das etwa getan hat. Und ich würde allerdings sagen, sowas diskutieren wir ja dann auch in Redaktion, irgendwann kommt dann mal der Moment, naja, also der ruft dann irgendwie 2 Tage vorher, kriegen dann die Fernsehsender den Anruf, der Kanzler macht eine Fernsehansprache und dann ist das eben mit der Erwartung auch des Bundeskanzleramts, seines Regierungssprechers verbunden, dass man dann eben Fernsehprogramm aufmacht, weil es ja was ganz Besonderes ist und sowas kann sich natürlich abschleifen.
Den Punkt verstehe ich sogar, Stefan. Trotzdem komme ich nochmal zurück auf vielleicht ja auch ein bisschen den Kern der Sache. Also wir, und damit meine ich jetzt uns Medien, wir haben natürlich auch schon festgestellt, es gibt auch Umfragen dazu, dass der Kanzler sich zu wenig erklärt, dass er zu wenig kommuniziert darüber, wie er vielleicht auch bestimmte Entscheidungen trifft, warum er bestimmte Entscheidungen trifft. Das muss er vielleicht auch gar nicht immer in jedem Einzelfall, aber wir denken jetzt mal über das große Ganze nach. Jetzt setzt er sich hin in der Fernsehansprache, jetzt erklärt er sich, er tut im Prinzip, was er kann, nutzt dieses besondere Mittel. Und dann ist es aber auch nicht richtig, weil es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Kann er es am Ende eigentlich auch nicht so richtig, richtig machen?
Da ist was dran, Sonja. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Also ne, auch mit der Erinnerung an Angela Merkel, der das auch immer vorgehalten wurde, die nun jede Woche da ihren Videopodcast gemacht hat und dann trotzdem heißt es, die kommuniziert irgendwie nicht richtig. Also das gehört einerseits zum Amt dazu. Und man muss ausgesprochen beharrlich immer wieder kommunizieren. Jetzt hat Olaf Scholz aber einen speziellen Kommunikationsstil. Und da können wir natürlich auch drüber reden. Dazu gehört, das ist uns als Journalisten als erstes aufgefallen, als wir ihn dann alle kennengelernt haben, nicht nur diejenigen, die Finanzpolitik machen oder die früher Hamburger Landespolitik gemacht haben, dass der wirklich eine ungewöhnliche Fähigkeit hat, zum Beispiel Fragen nicht zu beantworten. Man stellt dem Fragen auch auf der Bühne der Bundespressekonferenz und auch beim zweiten Mal nachhaken, antwortet er schlicht überhaupt nicht drauf, sondern sagt irgendwie was im weitesten Sinne zur Sache, aber die Frage bleibt vollkommen unbeantwortet und er nutzt auch nicht das Stilmittel zu sagen, ich beantworte Ihre Frage nicht aus folgenden Gründen, sondern er sagt irgendwas. Das war sozusagen am Anfang, noch vor Kriegsbeginn, das Thema. Dann nach dem Kriegsbeginn kam nach meiner Beobachtung jedenfalls was anderes rein. Da hat er dann in der Tat viel kommuniziert und ich würde ihm diesen Vorwurf, er kommuniziert zu wenig, seitdem nicht mehr machen. Ich sehe da das Problem eigentlich an einer ganz anderen Stelle. Nämlich an der Stelle, dass er dann, dass er seinen Ton eigentlich verändert, dass er in einem Ton der Entschlossenheit, der Führungsstärke auftritt und sagt, die Zeitwende, wir reagieren darauf, schnell, zielgerichtet und so weiter. Aber in der Praxis haben wir gesehen, dass er viel unsicherer reagiert hat und dass er eben am Anfang war von Waffenlieferungen überhaupt nicht die Rede. Dann war von, ich glaube, 1.000 waren es.
Es ist gestartet bei den Helmen, Panzer, bei den 5.000 und irgendwann sind die Helme, wir jetzt bei den Panzern gelandet. Ne?
Dann kamen die Panzerfäuste, dann wurde der Eindruck erweckt, den kann man ja dann auch in manchen Hintergrundgesprächen und so weiter festigen, so einen Eindruck, dass er tatsächlich davon ausging, also am Anfang nach dieser Zeitenwende-Rede, das ist jetzt einmalig, da schieben wir jetzt mal Waffen hin und das ist aber jetzt eine Ausnahme gewesen und damit ist das Thema erledigt. Und dann hat das Stunden gedauert und dann kamen schon diese alten Strela-Flugabwehrraketen aus DDR-Beständen und jetzt sind wir eben bei, wie Scholz das sagt, schwerem Gerät, bei Panzern. Und die Frage ist, werden jetzt aus den Gepard-Flugabwehrpanzern, werden da Leopard-Kampfpanzer draus? Und das fand ich das Problem, dass er es nicht verstanden hat, in seiner Rhetorik viel zu erklären, aber gleichzeitig die Räume sozusagen der Offenheit aufzumachen. Das ist ein Stilmittel, das hat er zum Beispiel gestern benutzt, indem er gesagt hat, ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie dieser Krieg zu einem Ende kommen wird. Mhm. Und dann hat er bestimmte Formeln formuliert und da konnte man dann auch, wenn man das mit seiner bisherigen Rhetorik vergleicht, konnte man da in Nuancen Veränderungen feststellen. Zum Beispiel im Spiegel-Interview vor zwei Wochen hat er noch gesagt, es muss einen Friedensschluss geben. Und jetzt gestern sagt er, ich weiß nicht, wie dieser Krieg zu Ende kommen wird. Es darf keinen Diktatfrieden der Russen geben. Die Ukraine wird bestehen. Da ist dann natürlich auch, das kann man dann festhalten, aber das muss man eben nicht zum Vorwurf machen, da ist eine Diskrepanz drin zur Rhetorik von manchen anderen westlichen Politikern, auch von der Opposition in Deutschland, auch der SPD-Außenpolitiker Michael Roth sagt zum Beispiel inzwischen, wir glauben, die Ukraine kann gewinnen. Da geht es um die Definition von Zielen des Krieges oder der westlichen Unterstützung. Also da muss man auch sagen, da habe ich jetzt in Nuancen sozusagen leichte Veränderungen der Rhetorik gehört, die aber jetzt nach meiner Beurteilung jetzt auch nicht so waren, dass ich sagen würde, also dafür muss jetzt das Instrument der Fernsehansprache genutzt werden.
Vielleicht können wir einen Strich drunter ziehen, Stefan, zusammen, beziehungsweise, also ich ziehe den Strich, du darfst dann danach was sagen. Was kann man denn jetzt mitnehmen nach dieser Rede von Scholz im Fernsehen? Was bleibt hängen?
Naja, es wird drüber gesprochen. Also es wurde viel drüber gesprochen. Gestern eben in den Wahlsendungen, dann diese ganze Anne-Will-Sendung, die wieder ganz andere Probleme aus meiner Sicht hatte. Aber er hat sich ins Gespräch gebracht damit. Es gibt die Stimmen, die Beurteilung, auch bei uns in der Redaktion, die das wie ich sehen und gesagt haben, das hat eigentlich nicht genügt. Da war nicht genügend Substanz drin oder nicht genügend Neuigkeitswert, um dieses Format dann dafür zu wählen. Und es gibt aber auch bei uns in der Redaktion andere Stimmen, die gesagt haben, nein, das war völlig angemessen für dieses Datum, für den 8. Mai, gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges, dieses ungewöhnliche Format zu wählen. Und auch Olaf Scholz hat ja am Anfang gesagt, das ist ein 8. Mai wie noch keiner in der Geschichte. In der Tat, das ist so. Es ist eine so ungewöhnliche historische Situation und das ist dann vielleicht ein Versöhnungsangebot an die Hörerinnen und Hörer, die jetzt die ganze Zeit mir nicht zugestimmt haben, dass es natürlich Gründe gibt und auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen einige gibt, die gesagt haben, nein, das war schon völlig richtig, dass der das gemacht hat.
Stefan, dann danke ich dir fürs Gucken, fürs drüber reden und bis bald.
Bis bald, Sonja. Tschüss.
Für die CDU in Schleswig-Holstein ist es das beste Ergebnis seit 1983. Klarer Gewinner bei der Landtagswahl ist die CDU mit Daniel Günther, beziehungsweise Daniel Günther mit der CDU. So kann man das ja auch sehen. 43% hat er geholt in Schleswig-Holstein. Die Interpretation der Bundes-CDU dazu, die ist interessant. Der Generalvorsitzende Mario Chaya hat heute im Deutschlandfunk auf die Frage, ob Günther mit seinem politischen Kurs erfolgreicher ist als Friedrich Merz, Folgendes geantwortet.
Na, der Politikstil von Daniel Günther und Friedrich Merz eint beide, nämlich dass sie das politisch Verbindende suchen und gleichzeitig Führung zeigen.
Kann man so sehen, muss man als Bundes-CDU vielleicht auch so sehen, denn dieser Sieg war eben wichtig, vor allem für den Vorsitzenden, für Friedrich Merz. Der steht für die konservative Seite der Partei. Und Daniel Günther eben für die andere Seite, für den liberalen Mittekurs, mit dem er eben sehr, sehr viele Menschen bei dieser Wahl abgeholt hat. Und weil Landtagswahlen oft auch für die Bundespolitik relevant sind, holen wir uns diese Perspektive jetzt rein in den Podcast zusammen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger, bei uns zuständig für die CDU. Katharina, jetzt kann man ja sagen, dass es 1:1 steht zwischen CDU und SPD. SPD mit dem Wahlsieg im Saarland. die CDU mit dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein. Daniel Günther ist wahrscheinlich kurz davor, den Heiligenschein zu bekommen mit seinen 43,4%. Das ist das vorläufige Endergebnis. Wie wichtig war dieser Sieg für die Bundes-CDU?
Das war eigentlich der Sieg, den die Bundes-CDU jetzt mal gebraucht hat, sozusagen als ein bisschen Stimmungsaufheller, als ein bisschen Schwung. Man hat die Landtagswahl im Saarland verloren, man hat vorher die Bundestagswahl verloren, das war alles nicht gut. Vor allem auch Friedrich Merz, das wäre ja jetzt katastrophal, wenn jetzt sozusagen diese Wahl auch noch verloren gegangen wäre und dann möglicherweise nächste Woche noch Nordrhein-Westfalen und dann vielleicht noch Niedersachsen. Das wäre dann, glaube ich, schwierig geworden für ihn und die CDU hätte vielleicht dann so schon wieder einen neuen Parteivorsitzenden suchen müssen, im allerschlimmsten Fall. Also wichtiger Sieg. Gleichzeitig weiß man natürlich auch in der Bundes-CDU, dass das jetzt nicht ein Sieg der Bundespolitik ist, sondern dass das auch viel mit Daniel Günther einfach zu tun hat, der diesen Amtsinhaberbonus hatte, der sehr beliebt ist in Schleswig-Holstein. Und der das eben auch genutzt hat. Der hat sich ja im Wahlkampf sogar von der Bundes-CDU eher ein bisschen distanziert, hat das ganz für sich alleine gemacht, hat eben die Beliebtheit seiner Person genutzt. Und man muss dazu sagen, Daniel Günther und Friedrich Merz, das war ja jetzt nie so ein Best-Buddy-Verhältnis, sondern Daniel Günther war ja immer eher ein Merkel-Mann und nicht so ein Merz-Anhänger. Und man hat bei CDU und CSU Daniel Günther öfter auch als Genosse Günther verspottet, weil er der Ost-CDU doch nahegelegt hat, vielleicht sich ein bisschen der Linkspartei anzunähern. Das hat man gerade bei den Konservativen, bei CDU und CSU, nicht gerne gehört und gesehen. Und jetzt zeigt eben genau dieser Daniel Günther der CDU und auch der CSU, dass man Ergebnisse jenseits der 40% nach wie vor noch einfahren kann.
Jetzt hast du gerade zwei Sachen angesprochen, auf die ich auf jeden Fall noch ein bisschen näher eingehen will. Bleiben wir vielleicht erstmal kurz bei Friedrich Merz, beziehungsweise den Einfluss, den ja Daniel Günther vielleicht jetzt auch bundespolitisch bekommen könnte. Also wenn der so ein Ergebnis vorlegt, dann kann man ihn ja schlecht in der Bundespolitik jetzt ignorieren. Auch, du hast es gerade schon gesagt, wenn Günther und Merz ja jetzt keine ausgewiesenen Fans voneinander sind. Wie wird man sich da jetzt arrangieren? Was glaubst du?
Also ich gehe davon aus, dass Günther einen größeren Einfluss jetzt im Bund haben wird. Einfach wahrscheinlich auch so Fragen, wenn es um Richtungen geht, aber auch personell kann er natürlich mehr Einfluss bekommen. Also wenn es dann um Posten geht wie stellvertretender Vorsitzender. Da war ja jahrelang zum Beispiel auch Volker Bouffier so ein Beispiel eines einflussreichen Ministerpräsidenten, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender war. Und der wirklich auch eine starke Persönlichkeit in der CDU war. Also wenn man gar nicht so weit zurückgeht, wenn es um die Kanzlerkandidatur ging zwischen CDU und CSU, dieser Kampf im vergangenen Jahr, da hatte auch Volker Bouffier seinen Einfluss darauf, dass es am Ende Armin Laschet wurde. Also das sind schon einflussreiche Persönlichkeiten, solche Ministerpräsidenten. Und wenn sie dann eben auch noch stellvertretende Parteivorsitzende ist, sind dann nochmal zusätzlich. Und dann steht ja auch irgendwann die Entscheidung an, wer wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Das ist 2025. Friedrich Merz ist dann schon ein bisschen älter. Ist dann die Frage, ob der dann das frische Gesicht ist oder sagt, Mutter Umban sagt, wir wollen einen erfolgreichen, jungen Christdemokraten. Und da ist natürlich dann auch Daniel Günther mit im Rennen.
Wobei Daniel Günther, müssen wir jetzt fairerweise auch dazu sagen, wenn wir sagen, Friedrich Merz ist schon etwas älter, Daniel Günther ist jetzt auch nicht mehr Anfang 30. Ne?
Also, so viel. Das nicht, aber Friedrich Merz wird dann 70 sein, ja, wenn es an die Bundestagswahl geht. Das ist dann schon einmal ein Stückchen weit weg von Daniel Günther.
Ja, genau. Du hast eben schon die Bundes-CDU ja angesprochen. Und wenn wir noch mal genauer gucken, also das wissen wir ja, dieser Sieg der CDU in Schleswig-Holstein ist sehr, sehr stark gebunden eben an diese Person, an Daniel Günther. Sieht die Bundes-CDU das denn generell auch so oder versucht man da auch ein bisschen Fame abzugreifen?
Also man sagt schon grundsätzlich, ja, das ist der Sieg von Daniel Günther. Der hat die Jamaika-Koalition da erfolgreich geführt, der große Amtsinhaberbonus. Gleichzeitig schaut man natürlich schon, dass das ein bisschen jetzt auf den Bund abfärbt. Also Mario Chaya, das ist der Generalsekretär, der geht jetzt mit der Erzählung durch die Interviews, dass da ja ein Politikstil gewählt worden sei. Und dieser Politikstil, der sei das Verbindende. Und das würde sowohl Friedrich Merz als auch Daniel Günther dann wieder einen. Das ist ja auch das, was Friedrich Merz immer versucht hat mitzubringen. Jetzt er möchte die Partei wieder zusammenbringen, er möchte die Spaltungen überwinden und da sagt man jetzt, da sind doch die beiden Männer gar nicht so unterschiedlich und dieser Politikstil, schaut mal an, der setzt sich durch. Also da versucht man schon ein bisschen, wie du sagst, von diesem Fame was abzukriegen, eben von Daniel Günther. Man braucht das jetzt auch, ja, man braucht das auch für die kommende Woche, dann, wenn in Nordrhein-Westfalen gewählt wird, das ist wirklich für die CDU, ich würde sagen, die wichtigste Wahl des Jahres.
Ja, und wenn wir dann jetzt mal noch beim Sonntag bleiben, Wahl in Nordrhein-Westfalen, also gefühlt würde ich jetzt sagen, es liegen ja wirklich Welten zwischen Daniel Günther und Hendrik Wüst, gerade was auch die Kommunikation angeht. Wie stark ist denn jetzt dieser berühmte Rückenwind für die CDU in Nordrhein-Westfalen, ausgehend von der Wahl jetzt in Schleswig-Holstein?
Na, das kann schon aber der CDU Schwung mitgeben, eben für die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht Wähler, die bislang so unentschlossen waren, dass die jetzt das auch nochmal sehen, dieses gute Ergebnis, dass die jetzt wirklich nochmal sich dann wirklich für die CDU entscheiden und das dann mitnehmen. Oder Leute nochmal motiviert werden, die vielleicht überlegt haben, ach, dieses Jahr gehe ich nicht zum Wählen. Also das kann schon nochmal Einfluss haben. Andersrum eben dann auch für die SPD, die ja aus dieser Wahl in Schleswig-Holstein nicht wirklich Rückenwind mitnimmt für die kommende Woche.
Wenn wir nochmal auf die Zusammensetzung jetzt des Landtags gucken, sehen wir ja, dass die AfD da gar nicht mehr drin ist in Schleswig-Holstein. Hat Daniel Günther eigentlich mit seiner konsequenten Politik der Mitte die Partei einfach zerlegt? Ich habe nochmal geguckt, ne? Die Wahlwanderung oder Wählerwanderung, 9000 Stimmen von der AfD immerhin sind an die CDU gegangen.
Ja, ich glaube, dass dieser Kurs der Mitte und das einfach, man muss jetzt in dem Fall sagen, rechts liegen lassen der AfD, hat, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass sie gar nicht so hochkommen konnte in Schleswig-Holstein. Das hat natürlich dann auch immer schon landesspezifische Gründe. Also wenn man mal in diese Fraktion guckt, die da ja auch sehr zerstritten ist, die eine Vorsitzende haben, die da gar nicht mehr in der Partei ist. Also das kommt natürlich auch alles mit dazu. Aber man hat das ja in den vergangenen Wahlen auch immer wieder gesehen und auch in verschiedenen Bundesländern, dass in dem Moment, in dem man sozusagen die AfD nicht zum Maßstab macht und nicht versucht, als vor allem Union sie rechts zu überholen und sie damit auch groß macht, dann funktioniert es, dass man wirklich einen Großteil der Wähler entweder nicht zurückholen kann, aber vielleicht zumindest eben von der AfD grundsätzlich wegholen kann. Also dass von der AfD dann gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Das hat sich in Bayern gezeigt, wo die CSU das schmerzlich erfahren musste, dass wenn man sich zu sehr mit der AfD auseinandersetzt, dass man sie dann eben groß macht und wenn man es eben nicht mehr tut, dass man sie klein hält. Und das hat man jetzt eben in Schleswig-Holstein hier auch gesehen. Grundsätzlich ist natürlich, und das wird in der AfD jetzt die Diskussion sein, die Frage, wie wird sich das auf diese Partei auswirken, die jetzt stark über ihren Kurs diskutiert. Denn gerade in den Westbundesländern, wo sie vielleicht ein bisschen moderater, in Anführungsstrichen, das muss man ja wirklich immer sehr vorsichtig sagen, unterwegs war, moderater im Sinne der AfD, da war sie nicht so erfolgreich, während sie in den Ostbundesländern, wo sie ja wirklich sehr radikal unterwegs ist, durchaus erfolgreich ist. Und das kann sich natürlich jetzt nochmal auswirken, dass sich die AfD noch einmal weiter radikalisiert und wirklich von rechts, rechts nach rechts, rechts, rechts verschiebt.
Wenn wir nochmal bei dieser Politik der Mitte bleiben, also wir sehen ja, dass es Dreierbündnisse gibt, die gut zusammen regieren können. Also sehen wir aktuell in der Bundespolitik, da haben wir die Ampelkoalition oder eben mit der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Mal gucken, ob die jetzt fortgesetzt wird, das wissen wir ja nicht, aber es gab sie auf jeden Fall bis dahin, bis zur Wahl gestern, sehr erfolgreich. Wir sehen aber eben auch, die SPD holt im Saarland die absolute Mehrheit und die CDU könnte ja in Schleswig-Holstein auch einfach nur sagen, hey, wir entscheiden uns jetzt für einen Koalitionspartner, um regieren zu können, würde auch reichen. Dann wissen wir, AfD und Linke sind nicht mehr im Landtag. Was erleben wir denn da eigentlich gerade? Ist das eine Renaissance der Mitte, vielleicht auch für zukünftige Wahlen?
Ja, ich glaube, das wird man noch beobachten müssen. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall erleben, sind Wahlkämpfe, die sehr stark geprägt sind durch starke Persönlichkeiten, die eben dann auch Wählerstimmen auf sich ziehen. Also das haben wir im Saarland erlebt mit Anke Rehlinger. Das haben wir auch schon zuvor erlebt, Beispiel Sachsen-Anhalt mit Rainer Haseloff. Das haben wir jetzt wieder erlebt, auch in Schleswig-Holstein. Dass es eher immer die Personen sind, die die Menschen dann eben an eine bestimmte Partei binden. Das macht aber wiederum, sieht man ja auch die Volksparteien wieder etwas stärker, die man ja eigentlich schon im Untergehen gesehen hatte. Also der Abgesang auf die Volksparteien, SPD, Union, die waren ja quasi schon gesungen. Und jetzt kommen die sozusagen wieder, ja, nicht mehr in der Stärke, in der man sie kennt, Schleswig-Holstein jetzt mal ausgeschlossen, aber sie erreichen wieder bestimmte Stärken. Und das wiederum schwächt natürlich die Ränder. In dem Moment, in dem die Mitte stark ist, werden die Ränder wiederum kleiner. Vielleicht liegt es auch daran, wird sich über die Zeit rausstellen, dass gerade diese Regierungsoptionen vielleicht wieder mehr geworden sind. Dass es nicht mehr diese starken Parteilager gibt, entweder das oder das, sondern dass die Parteien flexibler geworden sind, dass es mehr Kompromissmöglichkeiten gibt und damit eben auch mehr Möglichkeiten in der Mitte wieder Bündnisse zu schließen.
Katharina, dann danke fürs Erklären, diese bundespolitische Sicht hier im Podcast. Und ja, du darfst jetzt Feierabend machen. Danke.
Danke.
So, und das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, dass ich während des Gesprächs nicht darauf gekommen bin, wie alt denn Daniel Günther ist. Natürlich konnte ich das nochmal schnell recherchieren. Und er ist 48 Jahre alt, also für jemanden in dieser Führungsposition, Ministerpräsident, ja, jemand von der CDU, dann wahrscheinlich doch noch relativ jung, auf jeden Fall dann noch jünger als Friedrich Merz. Das wollte ich noch ergänzen und sagen, dass ich diesen schönen Feierabend jetzt nicht so gönnerhaft ausgesprochen habe. Der war wirklich ernst gemeint. Katharina hatte nämlich Frühdienst heute und dann wollen wir die KollegInnen auch immer nicht so lange aufhalten, haben das Gespräch relativ früh aufgezeichnet, damit sie schnell nach Hause konnte. Das noch zur Ergänzung. Das war die aktuelle Ausgabe von Der Tag heute am 9. Mai. Rückmeldungen wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Und wir können uns tatsächlich morgen schon wieder hören. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.